Ja, das Lob Gottes ist Sinn und Zweck von Gemeinde, dass wir ihn ehren, dass wir ihn preisen, dass wir zu ihm kommen. Das Thema Demut. Neubelebt von ihm ein ganzes Jahr wollen wir unter dieses Thema stellen, haben wir unter dieses Thema gestellt, neubelebt durch ihn. Das erste Thema war Erweckung. Erweckung ist etwas, wo jemand aufgeweckt wird, neu entzündet wird, der schon mal gebrannt hat, der schon mal Leben hatte. Demut ist das eigentlich das richtige Thema, um zum Thema Erweckung hinzuführen. Müsste man nicht sagen, Kraft oder so? Müsste man nicht sagen, neues Leben kommt aus einer neuen Kraftquelle heraus, aus dem, dass wir an den Stromfluss Gottes angeschlossen werden? Müsste man nicht irgendetwas, ja, weiß nicht, zum Tanzen auffordern, tanzen lernen im Gottesdienst, neu belebt durch ihn? Und dann so ein Thema, Demut. Ist das nicht eins der Themen, die man eigentlich heute, der heutigen Gesellschaft kaum noch anbieten kann, verkaufen kann? Ist das etwas, was die Leute hinterm Ofen hervorholt? Und doch, ich glaube, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, im geistlichen Bereich ist das so. Und darum geht es ja auch, dass wir anfangen, oder sagen wir mal, dass wir miteinander als Gemeinde in diese Themen hineinwachsen. Dieses Buch, dieses große Heft, was wir uns vorgenommen haben, ist ja eigentlich auf 12 Wochen begrenzt gewesen. Also das heißt, diese Themen relativ zügig durchzugehen. Wir haben gesagt, wir wollen das auf 12 Monate verteilen, weil wir uns Zeit lassen wollen. Zeit darüber nachzudenken, vor Gott nachzudenken, Herr, wie hängt das geistlich miteinander zusammen? Würde man das eine oder andere nicht doch ganz anders gestalten oder ganz anders denken, ganz anders machen? Gehört nicht zur Erweckung eine neue Kräftigung? Geistlich gesehen geht es ums Herz. Es hängt fest. Es geht darum, dass wir mit unserem Herzen vor Gott erscheinen. Es geht darum, dass wir als Person vor ihm sind und dass er in unser Herz hineinsprechen will, uns verändern will. Dass er uns als Person ansprechen möchte. Wir verstehen Leben eigentlich eher so, dass wir Erfolg haben, dass wir Karriere machen, dass wir Geld haben, dann sind wir wer. Für Gott sind wir jemanden, wenn das mit dem Herzen geklärt ist. Und deswegen das Thema Demut. Nicht neue Methoden, nicht du müsstest mehr und schneller und besser und größer und so und dann ist Erweckung oder sowas. Hätte man ja auch machen können. So würde man das vielleicht in einem Wirtschaftsunternehmen machen. Ihr müsst mehr das und das und das sind die Zahlen bis Monatsende und fertig. Schaffst du das nicht, bist du draußen. Schaffst du das, machst du Karriere. Das sind wir gewohnt, auf diese Art oder in dieser Art zu denken. Das, was Gott wichtig ist, ist das Herz. Das ist jetzt nur ein Metallherz, aber immerhin, es leuchtet wenigstens, man kann es sehen. Und deswegen das Thema Demut. Deswegen sich einen Monat lang mit diesem Thema beschäftigen. Demut, Herr, wie erscheine ich vor dir? Wie bin ich vor dir? Ist das, was mich ausmacht als Person, wirklich das, was du sehen möchtest bei mir, haben möchtest bei mir? Es lohnt sich noch, in dieses Thema einzusteigen. Wir haben gesagt, dass jeder, der möchte, kann unten im Büchertisch oder das heißt in der Bücherstube sich dieses Themenheft kostenfrei abholen. Wir haben als Gemeinde die Kosten übernommen. Es lohnt sich noch einzusteigen. Wir wollen als Gemeinde thematisch ein ganzes Jahr der Reihe nach durchgehen. Und das ist uns wichtig, dass das uns prägt als Gemeinde. Und dass wir die anderen Prägungen, die von außen, von der Welt, die außen auf uns einstürmt, dass wir das ändern, dass wir uns nicht dem nur hingeben, was Gesellschaft in uns einprägt, hineinprägt. Und sich das dann bewusst zu machen und das dann wirklich einen Monat lang miteinander zu überlegen, ist eine ganz wichtige Sache. Natürlich werden wir in dem Jahr nicht die Welt auf den Kopf stellen, auch nicht die geistliche Welt und die Bibel neu schreiben oder so irgendwas. Das, was wir schon seit Jahren in der Bibel finden und lesen, das steht da auch heute und morgen und übermorgen auch noch drin. Das heißt, das sind die gleichen Aussagen. Wir werden nicht das Rad neu erfinden, aber möglicherweise bestimmte geistliche Themen neu setzen, geistliche Akzente neu setzen. Und das Thema Demut ist eins der ersten und wichtigsten Themen an dieser Stelle. Normalerweise, wer ist schon freiwillig demütig? Wenn du beim Bewerbungsgespräch zu demütig bist, Pech gehabt. Wenn du zu sehr den unteren Weg gehst oder der Chef oder der Personalchef dann den Eindruck hat, ups, weiß der überhaupt, was der für Gaben hat, für Fähigkeiten, für Sachen in sich drin hat, dann ist das schlecht. Du musst da schon anders auftreten. Du musst da selbstbewusst auftreten und sagen, hier bin ich kann alles. Den Besten haben sie hier, ich sitze hier. Können wir anfangen. Wenn da ein wenig ein falscher Akzent hineinkommt, kriegst du den Job nicht. Wenn du deutlich machst, dass du hier und da Fehler hast und dass dir die Fehler bewusst sind und dass du damit auch umgehen lernst, geht nicht. Und wenn man dann an einer Stelle steht, dann ist es immer gut, oben zu sitzen. An der Einladetafel, da wo man eingeladen ist zum Essen, bei einer Partei oder bei einer Größe, beim Bürgermeister oder wo auch immer, um gute Kontakte zu haben, musst du dich oben hinsetzen. Die besten Geschäfte werden das Arbeitsessen, das Essen, die Einladung, das Festbankett ist ja nicht nur, dass du da dir den Bauch vollschlägst. Sondern es geht darum, dass man Kontakte schafft. Das haben wir auf der Insel Sylt immer wieder gesehen. Die Leute kommen ja nicht auf die Insel dort, um Urlaub zu machen. Natürlich auch, der Sandstrand ist wunderbar, wenn noch überhaupt was übrig ist da. Aber das Eigentliche ist doch, dass man mit den richtigen Leuten in Kampen dann im richtigen Café sitzt und dann da seine Geschäfte macht. Es geht doch nicht um Urlaub. Dass man da Verbindungen, dass man da rote Fäden spinnt, hier und da und dort, dass man miteinander beim Café sitzt und sagt, so, ich habe gehört, da und da wird das und das gemacht, was denkst du, wollen wir uns beide nicht daran beteiligen, du machst das, ich mach das, wir haben doch die Mitarbeiter, lass uns das mal angehen. Da werden die besten Geschäfte gemacht. Die besten Geschäfte werden oben an der Essenstafel miteinander gemacht, am Festbankett. Du musst doch die richtigen Leute treffen, um karrieremäßig weiterzukommen, oder? Demütig zu sein und zu sagen, ja, ich weiß, ich habe Fehler oder ich möchte Ihnen sagen, was ich alles nicht kann. Das ist doch etwa der Schnee von gestern. Das ist der Weg der Loser, Straße der Verlierer. Diejenigen, die keine Kraft haben, die in dieser Gesellschaft aussortiert werden, die müssen den unteren Weg gehen. Aber ich als Mensch in einer Firma kann mir das nicht erlauben. Der Chef darf nicht wissen, was ich falsch mache. Und das war zur Zeit Jesu auch schon so. Und das ist heute noch ganz genauso. Die besten Geschäfte werden oben am Kopf der Tafel gemacht. Und wenn du was werden willst, musst du dahin. Und Jesus beobachtet, wird ja offensichtlich im Neuen Testament, ist das ja einige Male berichtet, dass Jesus auch eingeladen wird, auch bei den frommen Leuten sogar ist es so. Und Jesus beschreibt das im Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium einige Male, dass selbst die frommen, breite Gebetsquasten, lange Gebete und wenn dann die Kollekte, also sagen wir mal beim Wohltätigkeitsball, dann ist an deiner Hand natürlich der große Schein und alle sehen, was du da reintust und dass das ein dicker Umschlag ist oder wie auch immer. Bestenfalls werden dann noch die besten drei ausgelobt und gesagt, der hat so und so viel und der hat so und so viel. So läuft es doch. Selbst bei den Frommen ist es so. Ich möchte mit euch diesen Predigttext lesen. Mit allem, was sie tun, stellen sie sich zur Schau. Jesus sagt da nicht von der bösen Welt und so weiter. Er beobachtet die Frommen. Die sind auch so. Mit allem, was sie tun, stellen sie sich zur Schau. Sie tragen besonders breite Gebetsriemen, an den Gewändern auffällig lange Quasten. Bei den Festen wollen sie die Ehrenplätze bekommen und auch in der Synagoge sitzen sie am liebsten in der ersten Reihe. Und wenn sie eine große Kollekte zu geben haben, wird vor ihnen Trompete, steht da im Lukas-Evangelium und so weiter. Wir haben das ja mal erlebt. Es gefällt ihnen, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und Rabbi nennt. Lasst ihr euch nicht so anreden. Nur Gott ist euer Meister. Ihr seid untereinander alle Geschwister. Wörtlich steht da Brüder. Ihr sollt auch niemanden auf der Erde den Ehrentitel Vater geben, denn nur einer ist euer Vater, der Gott im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, weil ihr nur einen Lehrer habt, Christus. Wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Jesus gibt da einen ziemlich deutlichen Ratschlag oder eine Anweisung, wie wir als Geschwister, wie wir als Christen, wie wir als seine Nachfolger miteinander umgehen sollen. Er beobachtet, dass das die Welt auch auf uns abfärbt. Und selbst in frommen, großen Organisationen ist das so, dass die, die am meisten spenden, dann den Namen dieser Organisation tragen. Welchen Namen soll dann die Organisation sonst tragen? Wir waren auch mal bei einem Missionar zu Besuch. Und die ganze, es war ein großes Feld und da waren Kühe und was nicht alles und Kinderheim und so weiter und so weiter. Und was für ein Name stand da drauf? Der Name des größten Spenders. Wir sind genauso. Und die Welt färbt auf uns ab, weil das so selbstverständlich ist, dass man so miteinander umgeht. An der obersten Kopfseite der Tafel, da macht man die besten Kontakte und die schönsten Geschäfte und die wichtigsten Verknüpfungen werden oben. Deswegen sagt Jesus auch im Paralleltext im Lukas-Evangelium, ihr setzt euch unten hin. Wenn ihr meine Nachfolger seid, dann setzt ihr euch unten hin. Und wenn dann der Hausherr kommt und sagt, bitte, du gehörst doch ganz woanders hin. Okay, dann mag das vielleicht sein, aber gewöhnt euch dran, ihr sollt den unteren Weg gehen. Wer schon mal eingeladen war zu solchen und ähnlichen Veranstaltungen, wie die Leute an der oberen Hälfte der Tafel miteinander umgehen, wie sie auf andere herabschauen. Und wer sind sie? Ach so, naja. Dann merkt man, dass da eine etwas andere Art miteinander umzugehen vorherrscht. Ich habe noch ein Herz mitgebracht. Ein steinernes Herz. Man wird hart, wenn man hart miteinander umgehen muss, wenn man miteinander so umgehen muss, dass man selber die besten Plätze hat. Wie wirst du dann, wenn du dich danach ausstreckst? So soll es unter euch nicht sein. Am Ende der Predigt werde ich nicht sagen können, wenn du demütig bist und dich Gott so richtig segnest, dann wirst du am Ende doch die besseren Geschäfte machen. Das steht am Ende der Predigt nicht. Das steht auch im Predigttext nicht. Jesus sagt nicht, wenn ihr demütig seid, werdet ihr die besseren Geschäfte nachher machen. Wenn wir uns entscheiden, mit dem Christus dieser Welt, mit Jesus Christus zu leben, ihm nachzufolgen, dann heißt das auch, dass wir ihm nachfolgen, möglicherweise an sein Kreuz. Nehmt euer Kreuz auf euch. Und das ganze Gerede von dem, fühlt euch wohl, kommt mir in der Nähe des Kreuzes immer seltsam vor. Das Kreuz ist nun wirklich nicht der Ort, wo wir uns wohlfühlen. Jesus lädt uns ein, ihm nachzufolgen, nicht uns wohlzufühlen. Und wenn das das Ziel deines Lebens ist, dass es dir gut geht, wer Freund ist dieser Welt, ist Feind Gottes, sagt Jesus. Ich würde am liebsten diesen Vers ein wenig weichspülen. Denn so hart kann man das doch nicht sagen. Man muss doch ein bisschen in dieser Welt auch, Jesus sagt das sehr hart. Wenn du dich entschieden hast, dein Leben anders zu führen, wirst du wahrscheinlich viel erfolgreicher sein als all die demütigen Leute, die irgendwo am unteren Ende der Tafel sitzen. Die kriegen nämlich kaum noch was ab vom großen Kuchen. Der große Kuchen wird woanders geteilt. Und wenn du dich entscheidest, am oberen Ende, da wo man Karriere und Geld macht, wahrscheinlich wird das Herz genauso hart, oder muss ich dann Metallherz nehmen, genauso kalt, wie das Metall, aus dem Geld ist. Oder ist es nicht so? Wahrscheinlich wird das Herz genauso kalt wie das Geld, was man am oberen Ende der Tafel verdient. Und ich kann nicht verheißen, wenn du demütig wirst, wirst du nachher am besten abschneiden. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Demut ist ein Thema, wo am Ende der Predigt nicht die Verheißung steht, du wirst der Erfolgreichste sein. Damit muss man sich anfreunden. Diese Entscheidung werden wir treffen, Freund dieser Welt oder Freund Jesu zu sein. Das ist eine Karriereentscheidung, die du triffst, ja oder nein, rechts oder links. Beides ist ganz schwierig. Ich bin froh darum, dass es eine ganze Reihe von vorbildlichen Christen gibt, die auch in der Wirtschaft ihren Mann stehen und eine Menge Gutes tun. Deichmann ist einer davon, natürlich. Gehört ja auch einer zu unserer Gemeinde. Und das, was so eine Familie tut, oder sei es Rockefeller, war ja auch Baptist und so weiter, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die wirklich nicht arm sind oder arm gewesen sind. Es muss nicht so sein, dass man von seinem Wesen her so kalt wird wie das Geld, was man verdient. Sicherlich nicht. Und doch muss man aufpassen auf sein eigenes Herz, wenn du immer am oberen Ende der Tischtafel sitzen möchtest, dass du nicht so wirst wie die Leute da. Jesus sagt nicht umsonst, so soll es unter euch nicht sein. Wenn ihr eingeladen seid, schön, wenn das passiert, setzt euch aber ans unterste Ende. Und wenn dann der Tischherr kommt und sagt, du gehörst eigentlich woanders hin, okay, dann mag das vielleicht sein. Ich möchte den Elefant euch zeigen. Wir haben den ja verteilt. Dieses Bild ist ja nett. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, was dieses Bild auszeichnet, es ist unmöglich. Wer sich selbst erhöht, geistlich, so geht's nicht. Das geht so nicht. Vor Gott geht das so nicht. Das hält nicht lange, wer sich selbst erhöht. Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen schenkt er Gnade. Gott widersteht denen, die sich oben hinsetzen wollen. Geistlich wird sich das verändern. Dieses Bild lebt von dieser Dynamik, die gleich passiert. Das geht so nicht lange gut. Vor Gott nicht gut. Und das ist schon eine Entscheidung, die wir da zu treffen haben. Das geistliche Gewicht. Vor Gott ist nicht der Erfolg wichtig, sondern unser Herz. Vor Gott ist nicht das wichtig, was du schaffst. Nicht die Dinge, die du in deiner Karriere zusammenknoten kannst, sondern dein geistliches Gewicht ist etwas anderes. Nämlich, wie weit dein Herz geprägt ist von Gott selber. Karriere prägt anders. Und da muss man schon auch aufpassen dann. Die nächsten beiden Bibeltexte möchte ich lesen. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Aus dem Jakobusbrief oder aus dem Petrusbrief, dem ersten. Alle aber miteinander umkleidet euch, bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Damit Gott sich uns naht, damit Gott in meiner Nähe zu finden ist, damit Menschen in deiner Nähe spüren, dass Gott an deiner Seite ist. Und das wäre ja mal eine Frage. Frag doch mal die Freunde um dich herum. Wen oder was spürt man um dich herum, wenn man mit dir redet, mit dir zusammen ist? Spürt man da die Herrlichkeit Gottes? Oder spürt man die abstoßende Kälte eines Menschen, der nur an sich denkt, an seine Karriere, an sein Fortkommen? Gott schenkt Gnade. Und wer dieses Wort einmal auf der Zunge sich hat zergehen lassen, dass Gott dir Gnade geschenkt hat, kann nicht mehr sagen, ich schaffe das schon alleine. Und wer immer nur sagt, ich schaffe das schon alleine, ich habe keine Fehler, der kann mit dem Jesus Christus, der Schuld und Fehler vergibt, nichts mehr anfangen. Das ist doch so logisch wie nur was. Wenn ich selber der Oberste bin und keine Fehler mache, dann brauche ich Jesus nicht. Wozu auch? Ich habe ja keine Fehler. Und wenn ich von der Gnade Gottes einmal angerührt bin, dann weiß ich, dass ich von seiner Gnade abhängig bin und kann mich nicht mehr erhöhen. Das geht nicht mehr. Weil ich spüre, dass er hoch über mir steht. Und deswegen auch die Anbetungslieder. Zum Gottesdienst gehören Anbetungslieder, dass wir wissen, dass Gott der Höchste ist und nicht du. Und dass Christus der König ist und nicht du. Behandle ihn auch nicht so wie dein Lakaien. Du bist der König. Es hat sich in der Christenheit eingebürgert, dass wir sagen, wir sind Königskinder. Jesus muss uns dienen. Da ist sicher was Richtiges dran. Aber da beginnt eine Akzentverschiebung. Wenn Gott anfängt, dir zu dienen und du zum König wirst, das lese ich irgendwann nicht mehr in der Bibel. Du bist derjenige, der Gott dient mit deinen Gaben, die du hast. Gott hat dir das Reich Gottes anvertraut und möchte, dass du das, was du hast, einbringst in sein Reich. Bekleidet euch, umkleidet euch mit Demut. Und es ist schon etwas Besonderes, wenn man in der Nähe eines Menschen ist, der demütig ist, der Barmherzigkeit ausstrahlt, der Warmherzigkeit, die Gnade Gottes ausstrahlt. Das ist was ganz anderes als jemand, der an sich denkt und an seinen Vorteil und an seine Sachen. Und jeder von uns spürt, wo und wann da der Unterschied anfängt und weitergeht. Und das andere, 2. Chronik 7, Vers 14. Es gibt die Situation, dass man natürlich aus dieser Sache herausfällt, dass sich plötzlich die Gnade Gottes von mir abwendet, der Segen Gottes sich von mir abwendet. Israel hat das auch gemerkt. Der Text aus dem 2. Chronik 7, Vers 14 ist aus dieser Begegnung Gottes, als der Tempel aufgebaut ist und Salomo ihn einweiht und Gott zu ihm redet. Und wenn sich dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Natürlich, wenn Gott zulässt, wenn Gott will, wenn Gott gesagt hat, unter euch baut den Tempel auf, ich will, dass mein Name, ich will, dass ich selber dort wohne, Wohnung mache. Dann kann man ja auf den Trichter kommen und sagen, auserwähltes Volk, wir können machen, was wir wollen. Gott kann ja gar nicht anders, als uns zu segnen. Und man wird nachlässig, man fängt an, geistliche Dinge zu vernachlässigen. Und dann fängt es an abzuflachen. Und hier im 2. Chronik sagt Gott zu Salomo, wenn das so mal sein sollte und sich dann mein Volk wieder demütigt, ich will hören und ich will bei ihnen sein. Und das hat mit Demütigen zu tun, dass ich meine Fehler vor Gott bekenne. Und das hat damit zu tun, dass ich bete, dass ich das Angesicht Gottes suche. Nimmst du dir Zeit, das Angesicht Gottes zu suchen? Oder betest du deine Gebetsanliegen ab, damit du endlich fertig wirst? Wie ist das bei dir, Angesicht Gottes suchen? Ist das eine geistliche Realität, dass du spürst und merkst, wo das Herz Gottes schlägt? Oder ist Gebet etwas, was ich bei Gott abliefere, damit er mich nicht länger behelligt, damit Gott nicht so nervig wird? Sich demütigen, das Angesicht Gottes suchen. Es gibt eine Geschichte, die auch in diesem Heft vorbereitet ist und dargestellt wird, Jesaja 6. Da, wo der Prophet Jesaja im Tempel die Herrlichkeit Gottes wahrnimmt, sieht. Und das Wahrnehmen der Herrlichkeit Gottes führt dazu, dass er selber sich im Licht Gottes sieht und merkt, ich bin Sünder und das Volk, zu dem ich gehöre, ist auch ein Volk von Sündern. Vergib uns, Herr. Das geschieht häufig in der Gegenwart Gottes, dass wir uns da selber wahrnehmen, spüren, wer wir sind. Wahrscheinlich sind wir oft deswegen so auf Abstand Gott gegenüber, weil wir uns den Spiegel nicht vorhalten lassen wollen, wenn wir uns im Licht Gottes, im Licht der Herrlichkeit Gottes sehen, wer wir sind. Wir hätten gerne von uns selber ein ganz anderes Bild. Aber dieser Prozess steht vor der Erweckung. Dieser Prozess, dass ich mich der Herrlichkeit Gottes aussetze, steht vor der Erweckung. Oder hängt unmittelbar damit zusammen, wenn ich dem ausweiche. Wenn Gott nur derjenige ist, der mir meine Wünsche erfüllt, dann ist Gott mein Diener und ich bin der König. Und dann funktioniert das nicht. Wenn ich mich der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes aussetze, dann merke ich, wer ich vor ihm bin. Und dass er derjenige ist, von dem ich alles habe. Und nicht, dass er froh sein kann, dass ich zur Gemeinde gehöre und ein bisschen was spende. Das ist was ganz anderes. Bei den Frommen gerät das auch immer mal wieder aus dem Blick. Und deswegen ist auch dieses Themenjahr und auch dieser Themenmonat so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, sich dem einmal auszusetzen. Herr, was heißt das für mich? Wo muss ich bei mir Stellschrauben ansetzen und verändern, einmal dran drehen, dass mein Herz anders wird? Gott beurteilt dich nicht nach dem, ob du Erfolg in dieser Welt hast oder nicht. Das verwechseln wir oft. Den Segen Gottes verwechseln wir oft mit dem Erfolg in dieser Welt. Ihr kennt ja wahrscheinlich diesen Witz, der Reiche, der oben im Himmel ankommt mit den Taschen voll Gold und Petrus sagt oben, ach, da kommt wieder einer mit Pflastersteinen. In der Offenbarung wird ja beschrieben, dass der Fußboden Jerusalems die Pflastersteine aus Gold sind. Ach, da kommt wieder einer mit Pflastersteinen. Das, was wir hier auf dieser Welt für so wichtig halten, ist da oben, ja, schön, dass du es dabei hast, ein paar Pflastersteine legst du mal dahin. Das Eigentliche ist die Veränderung unseres Herzens, dass Gott darin reden kann und Platz hat. Das ist das, was Gott möchte. Auslösende Situation ist die Gegenwart Gottes. Jesaja 6. Ich möchte ein paar von den Dingen, die in dem Heft vorbereitet sind, dargestellt sind, wie ein hochmütiges, stolzes Herz aussieht und wie ein demütiges Herz reagiert. Das ist eine ganze Reihe von Punkten. Ich habe die Mehrheit rausgeworfen, aber einige möchte ich mit euch durchgehen. Und das ist für dich, dass du selber in dem Spiegel dieser Worte wahrnimmst, wo du stehst vor ihm. Stehst du mehr auf der linken oder auf der rechten Seite? Und ich selber muss sagen, upsala, an den ein oder anderen Stellen stehe ich auch nicht da, wo ich stehen sollte. Hochmütige, stolze Menschen sind auf die Fehler der anderen fixiert. Demütige Menschen sind überwältigt von ihrer eigenen Not. Hochmütige, stolze Menschen haben einen kritischen Geist, der Fehler sucht, betrachtet die Fehler der anderen durch ein Mikroskop, ihre eigenen jedoch durch ein Teleskop betrachtet. Demütige Menschen haben Mitleid und können viel vergeben, denn sie wissen, wie viel ihnen vergeben worden ist. Der zweite. Hochmütige, stolze Menschen sind selbstgerecht, schauen auf andere herab, müssen beweisen, dass sie Recht haben. Wenn man mit hochmütigen Menschen, stolzen Menschen redet, diskutiert, und sie haben immer Recht, es gibt nichts Nervigeres. Immer dieser Nebensatz, das habe ich dir doch schon mal gesagt. Du weißt doch, dass ich Recht habe. Was diskutierst du da? Ist doch klar, dass ich Recht habe. Es gibt nichts Nervigeres. Hochmütige Menschen müssen beweisen, dass sie Recht haben. Behaupten, ihre Rechte haben eine fordernde Haltung. Demütige Menschen schätzen alle anderen höher als sich selbst, sind nicht streitsüchtig. Geben ihre Rechte auf, haben einen sanftmütigen Geist. Hochmütige, stolze Menschen schützen ihre Zeit, ihre Rechte und ihren Ruf. Wünschen, bedient zu werden, auch im Gottesdienst. Wollen sich selbst einen Namen machen. Demütige Menschen verleugnen sich selbst, sind motiviert, anderen zu dienen, wollen treu sein und anderen zum Erfolg verhelfen. In dem Themenheft wird das Thema Demut damit abgeschlossen, mit diesen ganzen Sätzen, die man betend und nachdenkend an sich vorbeiziehen lassen soll. Für sich selber, Herr, wie schätzt du mich ein? Bin ich eher so oder eher so? Es kommt ein ganzes Paket an Aussagen noch zum Thema Fehler und zum Thema bekennender Fehler. Und wie reagierst du, wenn Menschen dich mit den Fehlern konfrontieren? Das habe ich alles rausgelassen. Es ist wichtig, dass einmal im Gebet vor Gott zu reflektieren, Herr, wie bin ich? Wie schätzt du mich selber ein? Wie reagiert mein Herz an dieser Stelle? Kann ich anderen den Erfolg gönnen? Oder bin ich neidisch darauf? Bin ich eher bereit, anderen zu dienen oder möchte ich, dass ich bedient werde? Ich möchte damit die Predigt abschließen, mit einem offenen Ende, mit der Bitte, dieses Themenheft sich zuzumuten. Denn das macht mit einem schon was. Das muss ich schon sagen. Manches, was man von sich selber denkt, merkt man, ist gar nicht so. Es ist die Voraussetzung zum Neuanfang, zum Neubelebtsein. Und das wünsche ich uns als Gemeinde von ganzem Herzen. Lass diesen Monat, lass dieses Jahr nicht ungenutzt an dir vorbeiziehen. Lass uns miteinander beten. Und wer nach dem Gottesdienst zum Gebet, vielleicht auch zur Aussprache, hier nach vorne oder zum Gebetsteam kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Lass dein Herz von Christus verändern. Wer betet mit uns?